Ich möchte die Bibelarbeit beginnen mit einem Gebet. Herr, bitte nimm du jetzt selbst das Wort und rede zu uns und teile uns etwas mit von deinem, ja, von deinem Wesen und von deinen Absichten für uns. Amen. Ich möchte euch heute Morgen auf eine Reise mitnehmen. Wir gehen zu Fuß und vermutlich mit wenig Gepäck. Unsere Reise startet in Gad Hefer in Galiläa im 8. Jahrhundert vor Christus. Dort wohnt der Prophet Jona, den wir heute ein Stück auf seinem Weg begleiten werden. Jona Kapitel 1, eine Flucht mit Folgen. Ich lese die Verse 1 bis 3. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Steh auf und geh in die große Stadt Ninive und rede wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Schon in den ersten Versen lernen wir die wichtigen Akteure kennen. Gott, Jona und Ninive. Viele halten wohl auch den ominösen Wal für eine zentrale Figur. Immerhin prägt er die Wirkungsgeschichte dieses Propheten bis heute. Doch der kommt eigentlich nur in einem Kapitel vor und auch da nur als Transportmittel und Resonanzkörper für Jonas Psalmgebet. Jona gehört zum 12-Prophetenbuch, dem Dodekaprophetion, und wird damit klassischerweise als einer der kleinen Propheten bezeichnet. Doch seine Geschichte beginnt zunächst wie bei den großen Propheten. Das Wort des Herrn geschah zu Jona. So heißt es ebenso bei Jeremia, nur in der ersten Person Singular, das Wort des Herrn geschah zu mir. Und auch Ezechiel beginnt seinen Prophetenbericht mit dieser Formel. Auch danach folgt der Verlauf der klassischen Eröffnung eines Prophetenbuches. Der Adressat wird genannt, nämlich Ninive. Und auch die Begründung des Auftrags mit der Bosheit des Angesprochenen ist nicht ungewöhnlich. Wörtlich heißt es dort, ihre Bosheit ist aufgestiegen vor mich. Ebenso wie dasselbe Wort den für Gott angenehmen Geruch des Räucheropfers beschreibt, der zu Gott aufsteigt, steigt hier die Bosheit dieser bestimmten Stadt auf zu Gott. Worin diese Bosheit genau besteht, wird nicht genannt. Bei den Propheten, die zu Israel geschickt werden, geht es oft um die Untreue von Gottes Volk gegen ihn, das Einlassen mit fremden Völkern, Götzenverehrung, kultische Unreinheit oder auch soziale Ungerechtigkeit. Das alles beschreibt die Abkehr von Gottes eigenem, auserwählten Volk weg von ihm, hin zu nichtigen Götzen oder anderen Göttern. Aber hier wird der Prophet überhaupt nicht zu Israel gesandt, sondern gleich zu einem fremden Volk. Israel spielt in der Geschichte als Volk eigentlich überhaupt keine Rolle, außer dass Jona ein Hebräer ist. Warum gerade Ninive? Es gab noch viele andere schlimme Städte, in die man hätte gehen können. Jona erhält also die typische Beauftragung eines Propheten und tut gleich darauf etwas gänzlich Untypisches. Er rennt weg. Dass die von Gott beauftragten Propheten nicht sofort jubelnd in die Luft springen, wenn sie Gottes Wort hören, ist nicht so ungewöhnlich. Mose hat nicht ein oder zwei Einwände, nein, er entgegnet Gott gleich 5-mal, dass das eigentlich nicht so sein Ding ist. Jeremia meint, er sei zu jung, und der berühmte Jesaja braucht erst den sanften Anstoß mit glühenden Kohlen, bevor er sein Botenamt übernimmt. Doch Jona ist schlauer als sie alle. Warum mit Gott diskutieren und sich Argumente ausdenken? Es ist unwahrscheinlich, im Rededuell gegen den Schöpfer des Himmels und der Erde zu gewinnen. Er fasst den gewitzten Plan, so weit nach Westen zu fahren, wie man es damals für möglich hielt, nach Tarsis. Denn dort würde Gott ihn ganz bestimmt nicht mehr finden. Unserer Logik nach ist das ungefähr so sinnvoll, wie wenn ich in Leipzig sagen würde, ich will vor Gott fliehen, also gehe ich ins Erzgebirge nach Pockau-Lengefeld, denn dort wird Gott mich ganz bestimmt nicht finden, denn dort gibt es nicht mal Handyempfang. Bei dem Vergleich geht es übrigens nicht darum, wie fromm der Zielpunkt ist, sondern um die gefühlte Entfernung. Leider spielt die Realität da nicht so ganz mit, denn Pockau-Lengefeld liegt im Osten von Leipzig und nicht im Westen, aber naja. Was führt Jona dazu, zu denken, diese bestimmte Stadt, also Tarsis, liegt nicht mehr im Einflussbereich Gottes? Bis dorthin reicht Gottes Angesicht nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nein, wir halten uns vermutlich für noch schlauer als Jona und wissen bereits, dass das nicht funktioniert. Zumindest nicht mit bestimmten Städten. Doch gibt es nicht auch Bereiche in unserem Leben, wo wir meinen, dass sie nicht mehr im Einflussbereich Gottes liegen? Wo versteckst du dich vor Gott und denkst, dass Gott das schon nicht sieht? Wohin fliehst du vor Gott? Das ist vernünftig betrachtet auch unlogisch und trotzdem tun wir es immer wieder. Da wird es vielleicht im Moment etwas nachvollziehbarer, warum Jona denkt, es könnte ihm gelingen, weit weg vom Herrn zu fliehen. Doch viel gebracht hat es ihm nicht. Die Verse 4 bis 7. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag dort und schlief. Da trat der Kapitän zu ihm und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessetwillen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Schon die Überfahrt zu Jonas Fluchtort geht schief. Gott macht deutlich, wer das Heft in der Hand hält. Er schleuderte oder warf, so das hebräische Wort, einen großen Wind auf das Meer. Übrigens ist dieser Ruach, der hier mit Wind übersetzt wird, meistens der Ruach Adonai oder der Ruach Yahweh, also der Geist Gottes. Was wohl passieren würde, wenn Gott heute seinen Geist auf die Erde schleudern würde? Die Schiffsmannschaft tut das, was der Situation angemessen ist. Erstens, sie werfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wird. Zweitens, sie rufen ihre verschiedenen Götter um Hilfe an. Auch das war damals nicht ungewöhnlich. Vermutlich waren sie mehrheitlich Phönizier, da die Schifffahrt im Mittelmeer fest in phönizischer Hand lag. Die Phönizier aber waren in den Augen Israels, zu dem Jona ja gehörte, Heiden, Ungläubige. Diese also beten zu ihren Göttern, während Jona schläft. Von seinem Unwillen, mit Gott zu reden, haben wir ja schon gehört. Doch als das Los ihn als den Schuldigen an der Misere markiert, muss er wohl oder übel mit den Menschen an Bord reden. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben, um das Leben dieses Mannes willen, und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Das erste Kapitel des Jona-Buches endet nicht einfach damit, dass man Jona ins Meer wirft und alles ist wieder gut. Auch geht es nicht um die edlen Heiden, die Jona aus lauter Großmut eigentlich verschonen wollten und darum moralisch sehr zu loben sind. Es geht um Menschen, die sich bekehren. Menschen, die vorher Gott nicht kannten und ihn am Ende anbeten, ihm Opfer darbringen und ihm Gelübde geloben. Warum? Sie haben seine Macht über das Meer, den Sturm und die Wellen erfahren. Sie sind jemandem begegnet, für den die Naturgewalten, die den Seeleuten am meisten Schrecken verursachen, fast wie ein Spielzeug wirken. Kein Wunder, dass sie nicht sofort in Lobrufe ausbrechen, sondern Gott mit großer Furcht fürchten. Und wieder eröffnet uns ein einziges hebräisches Wort einen ganzen theologischen Horizont. Sich fürchten kann ebenso bedeuten, Ehrfurcht, eine fromme Scheu vor etwas haben und jemanden anzubeten. Furcht und Anbetung liegen im hebräischen Denken ganz nah beieinander. Die Seeleute glauben an den Herrn, aber sie haben Respekt vor ihm. Sie laufen nicht in panischer Angst vor ihm davon, aber sie begegnen ihm mit großer Ehrfurcht. Sie haben etwas mitbekommen von seiner Kraft, Gewalt und in gewisser Weise auch von seiner Härte. Und sie erkennen, dass sie nur in Demut vor ihm stehen können, weil hier etwas oder jemand viel Größeres als sie selbst am Werk war. Gott selbst redet in der Sturmgeschichte nichts, und trotzdem erfahren wir viel über ihn. Er ist nicht nett, er ist nicht kraftlos und schon gar nicht harmlos. Er ist der Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Und das ist ein gewaltiger Gott. Ein Gott, der die Berge ins Meer stürzen kann, der seine Schöpfung vernichten und erhalten kann, wie es ihm gefällt, und vor dessen Angesicht kein Mensch bestehen kann. Übrigens zeigt Gott diese Seite von sich nicht nur im Alten Testament. Auch im Neuen Testament erleben viele Menschen diese Furcht, dieses Zittern, das nicht mit Panik oder Angst zu verwechseln ist, das man aber vielleicht als heilige Ehrfurcht bezeichnen könnte. gerade auch in der Gegenwart von Jesus. Wie würdest du Gott beschreiben? Mit welcher Haltung begegnest du ihm? Was bedeutet Ehrfurcht für dich? Kapitel 2: Wahlgesänge. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Inneren des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona flehte zu dem Herrn, seinem Gott, im Inneren des Fisches. Kommen wir nun zu der leidigen Sache mit dem Fisch, dem Walfisch. Obwohl ja genau genommen der Wal gar kein Fisch, sondern ein Meeressäugetier ist. Gebrauchen wir also der Einfachheit halber für den Fortgang der Erzählung den Begriff Meeresbewohner. Gott schickt also einen großen Meeresbewohner, der Jona verschlingt. Übrigens zeigt sich hier, wie modern das Alte Testament eigentlich ist, denn die Fischepisode ist gendergerecht erzählt. Bei den 3 Erwähnungen wechselt der Fisch sein grammatikalisches Geschlecht von männlich zu weiblich und wird dann wieder männlich. Wer also denkt, dass AT sei irgendwie rückständig und beschäftige sich nicht mit modernen Problemen, wird hier widerlegt. Doch was tut der Meeresbewohner für den Verlauf der Geschichte von Jona mit seinem Gott? Es ist nicht einmal ganz klar, ob Gott ihn als Bestrafung oder Rettung für seinen über Bord gegangenen Propheten schickt. Viel größere Auswirkungen als auf die hier erzählte Geschichte hat das Tier auf die Wirkungsgeschichte. Ist es doch einer der Hauptgründe, die ganze Jona-Erzählung für nicht historisch zu halten. Die Geschehnisse von hin und wieder zurück, die Reise eines Propheten, sind auch Jesus nicht unbekannt. In Matthäus 12 hören wir von einem Streitgespräch mit den Pharisäern. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus nimmt Jona als Vergleich für sein Sterben und seine Auferstehung. Dieser Vergleich funktioniert nur, wenn beide Seiten überhaupt vergleichbar sind. Wäre das Beispiel von Jona nur allegorisch zu verstehen, müsste auch Jesu Tod und Auferstehung allegorisch gedeutet werden. Warum sollte sich Jesus auf eine fromme Legende beziehen, um damit die historischen Ereignisse von Sterben und Auferstehung zu verdeutlichen? Aber nun, mitten im Meer, verloren und von der Welt abgeschnitten und gänzlich ohnmächtig, irgendetwas zu tun. Hier nun redet Jona zum ersten Mal mit Gott. Die deutsche Übersetzung Beten schließt eine gewisse Art von Gemütlichkeit ein. Doch Jona sitzt nicht bequem und richtet ein paar schöne Worte an Gott. Er bittet, er fleht und er ruft zum Herrn. Und er sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir opfern mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Jona bringt seine ganze Bedrängnis, seine Angst vor seinen Gott. Er war kein arroganter oder bornierter Prophet, dem Gott eigentlich egal war. Trotz seiner Flucht und dem Verweigern des Auftrages spürt man hier die innige Verbundenheit von Jona mit seinem Herrn. Jona schreit aus dem Rachen des Todes zu Gott. Im Hebräischen heißt es, der Schoß der Unterwelt, des Sheol. Der Sheol ist das Totenreich, so etwas wie das negative Gegenstück zur Erde. Dort findet man Staub, Stille und Finsternis. Unterhalb der Erde gelegen ist er das, was am weitesten von Gott, der ja im Himmel lokalisiert wird, entfernt ist. Deswegen fühlt sich Jona auch von Gottes Augen verstoßen, denn der Sheol ist noch weiter weg von Gottes Angesicht als Tarsis. Und Jona weiß, aus diesem Reich der Toten kann nur einer retten, Herr, mein Gott. Jona spricht hier von einem sehr menschlichen Gefühl, dem Verzagen der Seele, dem Verschmachten, dem Mutloswerden des Geistes. Viele andere Psalmen kennen diese Hilflosigkeit ebenfalls. In Psalm 77 schreit Asaf zu Gott um Hilfe, erzählt von seiner Seele, die sich nicht trösten lassen will. Auch David schüttet seine Klage vor Gott aus, als sein Geist in Ängsten ist. Er kennt, genau wie Jona, das Gefühl, im Finsteren des Totenreichs zu sein, wo der Geist verzagt. Was macht dir Angst? Was lässt deine Seele mutlos werden? Jona, Asaf und David machen alle das Gleiche in ihrer Situation. Sie denken an den Herrn. Sie denken an das, was er schon getan hat. Sie erinnern sich an seine Stärke, an seine Macht, an seine Fähigkeit, alles zu ändern, was aussichtslos erscheint. Als Jona zu verzagt, zu mutlos ist, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, schaut er zurück. Er schaut zurück auf das, was vor ihm liegt, auf die Taten Gottes, die er ja kennt, die vor ihm ausgebreitet liegen. Und dann tut er zwei Dinge. Er lobt und er bekennt. Er bekennt, nur bei Gott ist Rettung. Er bekennt, Gott ist der Herr und an nichtigen Götzen zu hängen, bringt nichts. Götzen sind das Gleiche wie ein Hauch, ein flüchtiger Windhauch, eine Nichtigkeit. Hast du schon einmal versucht, dich an einem Windhauch festzuhalten? Das wird nicht funktionieren. Er wird dich nicht tragen. Aber Gott tut das. Warum? Schau zurück. Schau zurück auf das, was vor dir liegt. Das Zweite, was Jona tut, er opfert Gott mit der Stimme des Lobes. Das Opfer war im alten Israel der Weg, sich Gott zu nähern, mit ihm in Kontakt zu treten. Die Schiffsleute opfern Gott Schlachtopfer, um ihre Ehrfurcht und ihre Anbetung auszudrücken. Jona hatte gerade nichts da, was er opfern könnte. Er kann nichts tun oder leisten, um Gott milde zu stimmen oder zu zeigen, wie toll er doch eigentlich ist. Er hat nur sich selbst. Und das ist genug. Er lobt Gott mit seiner Stimme. Und Gott? Er antwortet Jona nicht. Er schweigt. Und er handelt. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Kapitel 3. Kleine Botschaft, große Wirkung. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Das dritte Kapitel beginnt fast genauso wie das erste. Wieder ergeht das Wort des Herrn an Jona. Gott wiederholt seinen Auftrag. Er sucht sich nicht jemand Neuen, der besser geeignet wäre oder folgsamer oder gottesfürchtiger. Gott schreibt seine Geschichte mit Jona weiter, mit allen Höhen und Tiefen, die sie bisher erlebt haben. Jona soll weiterhin nach Ninive gehen, ihr jedoch nicht irgendetwas erzählen, sondern genau das, was Gott ihm sagen wird. Fällt euch etwas auf? Nach über der Hälfte des Buches ist noch immer nicht klar, was nun die Botschaft eigentlich ist. Das wurde bisher noch nie erwähnt. Bei Jesaja, Jeremia, Ezechiel und den anderen Schriftpropheten ist das ganz anders. Da haben wir Botschaft von vorne bis hinten. Bei Micha gibt es quasi fast überhaupt keine Erzählanteile, sondern fast nur Botschaft. Und das ist ja auch logisch, denn schließlich geht es ja darum, was Gott seinem Volk durch die Propheten sagen will. Doch dass bei Jona einiges anders läuft, haben wir ja schon am Anfang gehört. Er wird gar nicht zu Israel geschickt, sondern zu dessen Todfeind, Assyrien. Er soll der Hauptstadt dieses Landes, nämlich Ninive, eine ominöse Botschaft überbringen, doch stattdessen macht er sich auf und davon. Und nun zum zweiten Mal der Auftrag Gottes. Dieses Mal macht Jona das, was von ihm verlangt wird. Doch bevor die Katze aus dem Sack gelassen wird und wir endlich erfahren, was denn nun Gottes Wort an Ninive ist, erfolgt ein kurzer Spotlight auf die Stadt. Sie ist groß, das wussten wir ja schon. Jetzt wird noch einmal verdeutlicht, wie groß. 3 Tage bräuchte man, um sie zu durchqueren. Zu Fuß selbstverständlich oder höchstens mit einer Pferdestärke. Gehen wir nun mit Jona in diese große Stadt vor dem Herrn. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. 5 Worte. 5 Worte ist Jonas Ruf an Ninive im Hebräischen lang. Ohne Kommentar, ohne Erläuterung, ohne Erklärung. Eigentlich erwähnt Jona nicht einmal, wer ihn geschickt hat. Er verkündigt, was Gott ihm aufgetragen hat. Aber der Name Gottes fällt nicht. In 40 Tagen wird Ninive zugrunde gehen, zerstört werden. Nicht einmal ein Aufruf zur Buße oder Umkehr folgt auf diese Ankündigung. Was fangen wir damit an? Die anderen Propheten charakterisieren wir durch das, was sie verkünden. Sind sie Heils- oder Unheilspropheten? Welche Verfehlungen kritisieren sie? Welche Hoffnung sagen sie voraus? Würden wir das bei Jona ebenso machen, wäre er ein Unheilsprophet der besonders schlimmen Sorte. Seine gesamte Botschaft ist eine Gerichtsankündigung ohne Aussicht auf Milde. Doch beinhaltet die Jona-Erzählung viel mehr als diese fünf Worte. Und so wird Jona selbst zur Botschaft. Es geht um die Geschichte des Propheten selbst. Sie ist der Inhalt, den wir uns genauer ansehen müssen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat's nicht. Stellt euch mal vor, jemand predigt und alle bekehren sich. Sofort. Und zwar nicht nur mit einiger Zerknirschung im Gesicht, sondern mit allem drum und dran. Fasten, Sack und Asche. Stellt euch mal vor, es ist Buß- und Bettag und alle gehen hin. Die Leute von Ninive glaubten an Gott. Sie glaubten Jonas Worten, sie trauten ihm. Das meint das hebräische Wort, das hier verwendet wird. Jemandem trauen, getrost oder vertrauensvoll sein. Die Assyrer tun ohne Widerrede, ohne kritisches Nachfragen eine nationale Buße, die sich bis auf die Tiere erstreckt. Davon konnten Jesaja, Jeremia oder Ezechiel nur träumen. Das fremde Volk kehrt um von seinem bösen Weg und wir hören noch einmal die Worte von Jesus. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Am ersten Buß- und Bettag in Ninive war also ganz schön was los. Und nächsten Mittwoch? Da haben wir Sachsen erstmal frei. Das ist natürlich schön und weiter. Buß- und Bettage wurden im Laufe der Geschichte häufiger aus aktuellem Anlass angesetzt, um die ganze Bevölkerung angesichts von Notständen und Gefahren zu Umkehr und Gebet zu rufen. Heute hat die Buße, wie vieles in unserer Zeit, einen sehr individualistischen Anstrich erhalten. Wenn überhaupt, dann bitte ich Gott um Vergebung für meine Sünden. Doch nicht nur wir allein, sondern wir als Kirche und wir als Volk stehen am Mittwoch vor Gott und beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Bibel findet hier, wie an vielen anderen Stellen, sehr direkte und drastische Worte. Ein jeder kehre um von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Vielleicht zu hart für unsere Ohren. vielleicht aber auch genau richtig für unsere Ohren. Kapitel 4: Das Ärgernis des gnädigen Gottes. Gott sieht also das Handeln der Niniviten, ihre Abkehr von ihrem bösen Tun, und er verschont sie. Er ist gnädig und hat Mitleid mit diesem fremden Volk. Jona 4, Vers 1: Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Warst du schon einmal zornig auf Gott, weil er so gnädig ist? Eigentlich würden wir nach dem letzten Satz doch erwarten, dass alle Menschen und Jona eingeschlossen ihre Hände zum Himmel erheben und Gott im Chorschluss preisen. Oder dass Jona wenigstens erleichtert ist, dass die Menschen in Ninive tatsächlich auf ihn gehört haben, anstatt ihn zu töten. Immerhin ist es für einen Israeliten ungefähr so ungefährlich, nach Assyrien zu gehen, wie für ein Zebra in einen Löwenkäfig zu spazieren und dann auch noch zu rufen: Alle aufgepasst, denkt mal darüber nach, was ihr so tut. Doch Jona ist wütend. Und zwar, weil Gott nun einmal ist, wie er ist. Und er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und jetzt, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Jona sagt: Ich hab's ja gleich gewusst. Er kennt seinen Gott sehr gut. Er weiß von dessen Barmherzigkeit und Gnade. Aber ist das Grund genug, sich den Tod zu wünschen? Schauen wir noch einmal etwas genauer auf Ninive und was nach dem Besuch von Jona dort geschah. Die assyrische Hauptstadt besteht nach der Abwendung von Gottes Zorn noch circa 160 Jahre weiter. Doch leider führt sie in dieser Zeit kein friedliches Leben in Harmonie und Nächstenliebe. Sie wird als Rute des Zornes Gottes zum Strafwerkzeug gegen Israel. Und hier erkennen wir, warum Jona sich so schwer mit seinem Auftrag tut. Er sollte Ninive zum Überleben helfen, das so zum Gerichtswerkzeug Gottes gegen Israel werden kann. Jona wusste genau, wofür Ninive stand: für das assyrische Reich, den Todfeind Israels. Ninives Buße ist Israels Verderben. Daran möchte Jona nicht beteiligt sein. Und daher rührt Jonas Verbitterung. Und jetzt, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ganz Ähnliches erbittet Elia in 1. Könige 19. Er aber, also Elia, ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, Herr. So nimm nun, Herr, meine Seele. Beide, Elia und Jona, haben zu dem Zeitpunkt, als sie sich den Tod wünschen, schon eine ganze Menge durchgemacht. Beide wenden sich an Gott und sagen: Es geht nicht mehr. Es reicht jetzt. Es ist genug. Doch wo Elia verzweifelt ist, weil Isebel ihn mal wieder töten will, ist Jona richtig wütend auf Gott. Er muss dazu helfen, dass das Gerichtswerkzeug für sein Volk Israel bereitet wird. Das ist der Grund, warum Jona in Gottes Gnade ein so großes Unrecht sieht. Würde Ninive zerstört werden, könnte Israel leben. So aber lebt Ninive, und das ist Israels Untergang. Bist du jetzt zornig auf Gott, weil er so gnädig ist? Ist es recht, dass Jona zornig ist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich im Osten der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sehen würde, was in der Stadt passieren würde. Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinus wachsen, und er wuchs über Jona empor, damit der Schatten über seinem Kopf wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am nächsten Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, und er sank ermattet nieder. Da wünschte er sich, dass seine Seele sterben würde, und er sagte: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst wegen des Rizinus? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, für den du dich nicht abgemüht hast, den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer anderen Nacht zugrunde ging. Und ich, sollte ich nicht betrübt sein über Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken unterscheiden können, und eine Menge Tiere? Wir sitzen neben Jona in seiner Hütte. Jona ist wütend. Mal wieder. Was sollte er auch nach der offensichtlichen Rüge von Gott noch entgegnen? Am Beispiel des Rizinus hatte Gott sein Handeln erklärt. Wenn du schon traurig bist über eine Pflanze, für die du nichts selbst getan hast, die da war und dann wieder verschwand, sollte ich dann nicht traurig sein dürfen über eine Stadt, in der tausende Menschen und Tiere leben? Hier spricht Gott, der Schöpfer, der Mitleid mit seinen Geschöpfen hat. Auch wenn sie nicht zu Israel gehören, sondern ein fremdes Volk sind. Damit kann Jona nicht gut umgehen, weil er es ungerecht findet, dass Gott Erbarmen hat. Wäre Ninive zerstört worden, wäre das nur folgerichtig gewesen. Auf die Ankündigung folgt die Tat. Das Gericht wäre gerecht. Gott ist auch gerecht in seinem Richten. Aber er ist auch gerecht in seinem Erbarmen. Und nicht nur Jona ärgert sich über diese väterliche Barmherzigkeit. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn: Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war tot und ist wiedergefunden. Das steht in Lukas 15. Ich denke, vieles, was uns ungerecht oder unlogisch erscheint, ist aus der Schöpferperspektive Gottes ganz logisch und gerecht. Gott als Schöpfer liebt seine Geschöpfe auch außerhalb von Israel. Er beurteilt Ninive ebenso wie Jerusalem nach ihrem Verhalten und kann auch mit Ninive Erbarmen haben. Wobei natürlich Ninive nie zu einem zweiten Jerusalem wird. Es bleibt immer die Hauptstadt Assyriens und die Assyrer bleiben auch immer ein fremdes Volk, im Gegensatz zu Gottes auserwähltem Volk Israel. Aber Gott ist eben auch ein Gott über die Völker, was durch das Kommen Christi ganz offiziell wird. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Wir sind auf unserem Weg von Galiläa nach Ninive einem Gott begegnet, der uns seine Stärke gezeigt hat und dessen Gnade wir erleben durften. Einem Gott, der eindrucksvoll deutlich gemacht hat: Er ist der Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene geschaffen hat. Und er ist der, der alles in Händen hat. Er lässt den Sturm kommen, er beruhigt das Meer wieder, er lässt den Fisch auftauchen und sorgt dafür, dass er Jona wieder ans Land speit. Er lässt die Pflanze wachsen und auf seine Veranlassung stirbt sie wieder. Mit seiner Kraft und Allmacht lenkt er souverän das ganze Geschehen um Jona. Und er ist der Gott, der die Völker geschaffen hat und Erbarmen mit ihnen hat. Der als Schöpfer seinen Geschöpfen bis in unsere Zeit verzeiht und sie mehr liebt, als diese selbst manchmal ertragen können. Wir sind auf unserem Weg Menschen begegnet, die sich bekehrt haben. Die Schiffsleute und die Menschen von Ninive erfahren durch Jona etwas von Gott. Sie ändern auf ganz unterschiedliche Weise ihr Verhalten. Furcht und Lob, Buße und Reue. Arten der Begegnung mit Gott. Und wir sind auf unserem Weg Jona begegnet. Dem Prophet wider Willen, wie er zuweilen betitelt wird. Der einer der bekanntesten und beliebtesten Prophetengestalten ist und doch immer ein Stück weit rätselhaft bleibt. Der oft so zornig auf Gott ist und trotzdem von Gott nicht losgelassen wird. Der mit Gott ringt, weil er dessen Barmherzigkeit so ungerecht findet und selbst Gottes Güte und Treue erfährt. Nun ist es an der Zeit, Jona wieder zu verlassen. Unsere Begegnungen dürfen wir mitnehmen in diesen Tag. Und zum Schluss werden wir das tun, was Jona auch tat, nämlich Gott mit unserer Stimme loben und von seiner Güte singen. Denn 10.000 Gründe gibt er uns dafür. Amen.